Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Schottland hat sich beim Referendum gestern gegen eine Unabhängigkeit von Großbritannien entschieden. 55% stimmten mit Nein. Das heißt, der ganz große Big Bang beim Big Ben ist ausgeblieben. Aber ordentlich gedröhnt hat es natürlich schon in der Glocke des Turmes, der zum britischen Parlament gehört. Und Premierminister David Cameron muss nun schleunigst eine Liste abarbeiten, auf der steht, was er den Schotten alles versprochen hat, wenn die Nein sagen. Insofern haben auch die ein wenig gewonnen, die eigentlich verloren haben. Ein bisschen Braveheart, also tapferes Herz, ist den Kämpfern für die Eigenständigkeit Schottlands doch geblieben. Auch wenn der Anführer der Unabhängigkeitsbewegung, der schottische Ministerpräsident, heute seinen Rücktritt angekündigt hat. Frank Jahn über Sieger, Verlierer und große Gefühle.
Bis zuletzt hatten sie gehofft. Sie waren ausgezogen, die Unabhängigkeit für Schottland zu erobern. Doch am frühen Morgen war klar, sie haben das Referendum verloren. 45% der Stimmen waren nicht genug für die Unabhängigkeit. Ihr Traum bleibt genau das, ein Traum. Schottland hatte eine echte Chance. Die Chance des Lebens. Wir haben sie weggeworfen. Alex Salmond wollte die Schotten zu einem eigenen Staat führen. Seine Gefolgschaft war groß, doch am Ende hat es nicht ganz gereicht. Schottlands Regierungschef wirkt verloren nach dem Ergebnis. Am Nachmittag kündigt er seinen Rücktritt an. Doch er geht nicht ohne einen Seitenhieb gegen London. Für mich ist die Zeit an der Spitze bald vorbei. Aber für Schottland geht der Kampf weiter. Und der Traum wird niemals sterben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Westminster Feuer zu machen, damit sie ihr Versprechen halten und Schottland Autonomierechte geben, die der Rede wert sind. Schottland bleibt in der Union mit England, doch die Union bleibt nicht, wie sie war. Für Schockwellen in London sorgt das Aufbegehren. Großbritannien ist am Morgen nach dem Referendum noch immer groß. Der britische Premier Cameron atmet auf, aber er muss Macht an die Regionen abgeben, die mehr Eigenverantwortung fordern. Genau wie die Menschen in Schottland mehr Kontrolle über ihre Angelegenheiten erhalten werden, sollen auch die Leute in England, Wales und Nordirland mehr Entscheidungsgewalt bekommen. Die Rechte dieser Wähler müssen respektiert und erweitert werden. Jubel bei den Gewinnern. Schottland bekomme das Beste beider Welten, freuen sie sich. Die Stabilität der Gemeinschaft Großbritanniens und zugleich mehr Selbstbestimmung. Doch ihr Triumph hat einen schalen Beigeschmack. Ich bin froh, aber jetzt muss viel repariert werden. Das Referendum hat unser Land zerrissen. Glasgow am Abend. Verfechter der Unabhängigkeit stehen Anhängern der Union gegenüber, getrennt durch die Polizei. Das Referendum hinterlässt sichtbare Gräben in Schottland.
Den Ausgang des Referendums in Schottland kommentiert jetzt Hanni Hüsch vom Norddeutschen Rundfunk.
Den Stein, der David Cameron in Downing Street heute bei Sonnenaufgang von der Seele sagte, hat man beinahe hören können. Nochmal davongekommen, Polithaut vorerst gerettet, obwohl dem britischen Premier im Zulauf zum Referendum die komplette Finesse und der Instinkt zur cleveren Staatsführung abhanden gekommen war. Die Schotten aber können stolz sein. Sie haben der Welt gezeigt, dass ein aufrechtes Volk sein Schicksal demokratisch bewegen kann. Es war begeisternd zu sehen, wie viele auch junge Leute leidenschaftlich für ihre Ideale gerungen haben und an die Urnen gingen. Zum guten Kämpfen aber gehört auch das gute Verlieren. Die Stimme der Mehrheit jetzt zu akzeptieren, das hat Größe, das ist tapfer. Und tapfer können die Schotten, hoffentlich auch ohne den gewieften Politstrategen Salmond. Zum guten Regieren gehört, Versprechen einzuhalten. Den wohlfeilen Downing-Street-Worten für mehr regionale Autonomie müssen handfeste Taten folgen. So kann aus der nächtlichen Niederlage doch noch ein Sieg für die Schotten erwachsen und nicht nur für Schottland. Das ist heute auch die Geburtsstunde für eine neue, weniger zentristische Machtbalance im Vereinigten Königreich. London lässt federn. Ich mag das Eigenwillige, bislang etwas Störrische der Schotten und dass sie jetzt weiter der europafreundliche Stachel im Fleisch einer zu konservativen, europhoben Tory-Clique in England sind. Auch deswegen freue ich mich heute.
Hanne Hüsch kommentierte: Was so manch ein Grüner heute früh noch nicht glauben wollte, genau das ist mittags dann passiert. Mit Unterstützung des grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, verabschiedete der Bundesrat eine umfassende Änderung des Asylrechts. Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien werden als sichere Herkunftsländer eingestuft. Und das heißt, abgelehnte Asylbewerber von dort, das betrifft besonders Sinti und Roma, können beschleunigt wieder abgeschoben werden. Obwohl Kretschmann im Gegenzug für sein Ja auch Zugeständnisse erreicht hat, bekam er eines postwendend zurück, und zwar heftig. Beißende Kritik aus seiner eigenen Partei. Hans Hirsten.
Es erinnert an alte Zeiten. Flugblätter segeln herab auf eine grüne Parteiveranstaltung. Heftig wird kritisiert, dass im Bundesrat ein grüner Ministerpräsident dem Asylgesetz der Großen Koalition zustimmt, gegen den ausdrücklichen Willen seiner Partei. Der Frust ist erheblich.
Sie sind das einzige grüne Bundesland, das ausschert. Das ist sehr, sehr bedauerlich, denn in meinen Augen, das, was die Verhandlungsgruppe mit viel Mühe rausverhandelt hat, reicht nicht aus, um eine Zustimmung zu rechtfertigen.
Für die kritischen Flugblätter gab es spontanen Applaus an der Parteibasis. Und Winfried Kretschmanns Entscheidung fand eindeutig mehr Widerspruch als Verständnis.
Ich finde es total blöd.
Enttäuschung. Das ist eine Entscheidung, die nicht mit den Grundsätzen vereinbar ist, in meinen Augen.
Der Kretschmann, der fällt der Partei da richtig in den Rücken.
Nein, ich finde, Teile der Partei fallen ihm in den Rücken.
Es blieb Herrn Kretschmann nichts anderes übrig, als so zu handeln.
Ein tiefer Riss geht durch die Grünen. Stundenlang hatten Parteigremien tags zuvor versucht, Winfried Kretschmann zu überzeugen, am Ende vergeblich. Mühsam versucht heute die Fraktionsvorsitzende einen Blick nach vorn.
Mit dieser Entscheidung ist heute längst kein Schlusspunkt gesetzt, sondern es braucht endlich einen nationalen Flüchtlingsgipfel, der die Situation der Asylbewerberinnen und Asylbewerber, der Flüchtlinge hier in unserem Land befasst und der deutlich macht, Bund, Länder und Kommunen müssen dabei zusammenarbeiten.
Über den Bundesrat grüne Positionen durchsetzen. Diese Parteistrategie hat heute gar nicht funktioniert.
In Stuttgart begrüße ich jetzt den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Schönen guten Abend, Herr Kretschmann.
Guten Abend.
Herr Kretschmann, das individuelle Recht auf Asyl ist ja nun eines der wenigen verbliebenen grünen Kernthemen. Haben Sie das heute nicht in einer einsamen Entscheidung zum Schaden Ihrer Partei über Bord gehen lassen?
Keiner weiß, das Recht auf individuelles Asyl ist auch jetzt gewährleistet. Mit der Herkunftsregelung ist es zwar eingeschränkt, die Verfahren sind beschleunigt, aber das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich festgestellt, dass auch in einem beschleunigten Verfahren vollumfänglich der Einzelfall geprüft werden muss. Insofern ist das individuelle Recht auf Asyl in keiner Weise ausgehebelt.
Nun sagt aber Amnesty International, Sie haben einem faulen Kompromiss zugestimmt, die Vertreter der Sinti und Roma, und um die geht's ja in der Hauptsache, bei der Sache, die Sie mitentschieden haben, die sind dagegen. War Ihnen das, oder sind ja die Betroffenen, war das bei Ihrer Entscheidung Ihnen egal?
Der Kompromiss ist nicht faul. Wir haben sehr viel erreicht für die Flüchtlinge. Sie können arbeiten, sie haben keine Residenzpflicht mehr, können also in der ganzen Republik sich bewegen, ihre Angehörigen, Verwandten besuchen und auch ein Auswärtsfußballspiel machen, wie es bei einem Jugendlichen war, der das nicht gemacht hat. Das Geldleistungsprinzip geht vor der Sachleistung. Sie können also selbstständig einkaufen. Dann haben wir noch erreicht, dass die Kommunen da stärker entlastet werden in Zukunft. Das sind sehr wichtige Entscheidungen. Das ist mir durchaus nicht leicht gefallen, der Abwägungsprozess. Aber es ist ein Kompromiss, der sich sehen lassen kann und kein fauler Kompromiss.
Ja, wie erklären wir uns dann, dass die Spitze der Bundestagsfraktion und viele andere Grüne Sie heute sehr scharf kritisiert haben und gesagt haben, das ist ein Weg, den man nicht gehen soll und auch wir nicht gehen wollten als Grüne. Sind Sie denn Ihrer Partei nicht schlicht und einfach in den Rücken gefallen?
Nein, ich meine, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, das entscheidet natürlich jeder anders. Ich habe da Respekt vor Entscheidungen, die das anders sehen. Man muss noch mal sehen, auch der jetzige Zustand ist so, dass nur 0,3% der Flüchtlinge überhaupt Schutz bekommen und hier bleiben können. 0,3%. Das heißt, an der faktischen Lage ändert sich eigentlich so gut wie nichts, außer dass es für die ganz wenigen etwas schwerer ist, im Verfahren ihr Recht zu bekommen. Insofern ist es ein guter Kompromiss und wir haben viel erreicht.
Wenn Sie sagen, es ändert sich nichts, eines ändert sich auf jeden Fall, Sie haben mächtig Streit in der Partei.
Wir haben im Parteirat darüber intensiv diskutiert und es war klar, dass wir die Entscheidung, die da jeder fällt, respektieren. Und davon gehe ich erst mal aus.
Herr Kretschmann, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch nach Stuttgart.
Bitte schön.
Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nicht nur Asylsuchende, auch viele deutsche Muslime werden hierzulande oft misstrauisch beäugt. Und dagegen wurde heute demonstriert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Mit einem Aktionstag haben sich die muslimischen Verbände in Deutschland gegen Rassismus und Fanatismus gewandt. Bundesweit hatten mehr als 2000 Moscheen zu Kundgebungen und Friedensgebeten geladen. Sie wollten ein Zeichen setzen gegen Terror im Namen des Islam, aber auch gegen die jüngsten Anschläge auf Moscheen und Synagogen in Deutschland. Bundesinnenminister de Maizière begrüßte die Initiative. Frankreich hat erstmals Stellungen der IS-Terrormiliz im Irak angegriffen. Wie Präsident Hollande mitteilte, folgt Frankreich damit einer Bitte der Regierung in Bagdad. Die Kampfjets zerstörten ein Versorgungsdepot. Nach irakischen Militärangaben wurden mehrere Extremisten getötet. Einsätze in Syrien und die Entsendung von Bodentruppen schloss Hollande weiterhin aus. Deutschland will zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika gemeinsam mit Frankreich eine Luftbrücke errichten. Die Versorgungsflüge sollen von Dakar nach Liberia, Guinea und Sierra Leone gehen. Bis zu 100 Soldaten und 4 Transall-Maschinen seien dafür vorgesehen, teilte das Auswärtige Amt mit. In Sierra Leone begann unterdessen eine 3-tägige Ausgangssperre zur Eindämmung der Epidemie. Bei seinem Debüt an der New Yorker Börse hat der chinesische Internethändler Alibaba heute alle Rekorde gebrochen. Wegen der großen Nachfrage stieg der Aktienkurs zwischenzeitlich um mehr als 40%. Mit voraussichtlich 25 Milliarden Dollar konnte Alibaba so viel Geld bei Investoren einsammeln wie noch nie ein Unternehmen zuvor. Der Europäische Fußballverband UEFA hat die Spielorte der Europameisterschaft 2020 bekannt gegeben. Die entscheidenden Spiele finden in England statt.
Historisch soll sie werden, die erste Fußball-EM verstreut über ganz Europa. 13 Spielorte von Glasgow bis Budapest, Bilbao bis Bukarest. Halbfinals und Finale wie erwartet in
London.
London it is.
Der Deutsche Fußballbund hatte erst am Morgen seine Finalbewerbung zugunsten Wembleys zurückgezogen.
Munich.
Mit München sich zufrieden gegeben mit einem Viertelfinale und 3 Gruppenspielen 2020. Im Gegenzug nämlich hat Deutschland Englands Unterstützung für die Austragung der EM 2024.
Nee, wir sind total zufrieden. Wir haben das Ziel erreicht, was wir im Kopf hatten.
St. Petersburg.
Diskutiert wurde in Genf kaum. Auch nicht über St. Petersburg und Aserbaidschans Hauptstadt Baku.
Baku.
Beide bekamen ebenfalls ein prestigeträchtiges Viertelfinale, trotz des Krieges in der Ukraine und Menschenrechtsverstößen in Aserbaidschan. A quarterfinal.
Vor 62 Jahren hieß Casting noch schlicht und einfach Wettbewerb. Damals traten in München zum ersten Mal Sänger und Musiker zum ARD-Musikwettbewerb an. Große Stars holten hier Preise, als sie noch gar keine großen Stars waren. Ivan Rebrov zum Beispiel, Thomas Quasthoff oder Sol Gabetta. Mittlerweile gilt die musikalische Veranstaltung als weltweit größte ihrer Art und immer noch unter dem schönen alten Wort Wettbewerb. Jetzt stehen die Preisträger dieses Jahres fest und Lisa Schur zeigt, dass klassische Musik manchmal nicht nur klassisch klingt.
Simone Rubino,
21 Jahre alt, aus Turin, Gewinner in der Kategorie Schlagzeug. Kein steifer Frackträger, dafür brillanter Interpret neuer klassischer Musik. Locker, erfrischend, präzise. Damit hat er hier überzeugt. Ein Überraschungssieger im ARD-Musikwettbewerb. Das ist ein sehr wichtiger Schritt für mich, denn ich hoffe, dass es für mich jetzt richtig losgeht. Mit vielen Konzerten. Ich habe auch schon Konzertanfragen bekommen. Das eröffnet mir großartige Möglichkeiten. So wie den anderen Gewinnern. Dem Ungarn István Bardoy zum Beispiel, dem Sieger in der Kategorie Violoncello. Mit dem Abschlusskonzert beim ARD-Wettbewerb macht er einen weiteren Schritt hin zu internationaler Bekanntheit.
So ein Teil von meinem Leben wird mit dem letzten Akkord von Dvorak-Konzert heute abgeschlossen. Und natürlich, das, was man so erreicht, ist immer auch ein neuer Anfang.
4 Qualifikationsrunden, allein im Fach Cello über 60 Mitbewerber. Wer hier gewinnt, gehört zu den besten Nachwuchsmusikern der Welt.
Und beim Wochenendwetter, da würden wir uns, um im Musikbild zu bleiben, natürlich einen gewissen Wohlklang wünschen. Nicht gestört natürlich von donnernden Disharmonien. Sven Plöger, was bekommen wir geboten?
Thomas Roth, ich würde sagen, das gibt irgendwas in Gismoll. Also, und das ist mit ziemlich vielen Kreuzchen davor. Also, das wird eine durchwachsene Geschichte, wenngleich gute Momente dabei sind und kalt wird es auch nicht. Aber die Luftmasse ist ja auch eine sehr schwüle. Wir gucken mal kurz aus dem Fenster und zwar auf Norderney heute. Das war schönes Wetter, 20 Grad, aber man sieht hier sehr dunstig. Der Taupunkt lag bei 16 Grad. Taupunkt, das ist die Temperatur, bis zu der man die Luftmasse abkühlen muss, ehe sie bei dieser heutigen Feuchtigkeit dann tatsächlich zu Nebel wird. Also die Luft ist dann mit Wasserdampf gesättigt, passt nichts mehr rein und dann entspricht das Ganze eben dem Nebel. Luftfeuchtigkeit 79%, wenn man es umrechnet. Und jetzt haben wir mal vom 11. August dasselbe Bild genommen. Schauen Sie mal, klare Sicht, wunderbar. Niedriger Taupunkt, 47% Luftfeuchtigkeit. Also wenn die Differenz zwischen Temperatur und Taupunkt groß ist, dann freut sich der Mensch, der aus dem Fenster gucken will, dann hat man gute Sicht. Das ist der Blick auf unseren Radarfilm. Man sieht noch, Schauer und Gewitter ziehen nach Osten weiter. Hier über Bayern sind sie auch durchaus noch intensiver, werden uns bis in die Nacht hinein begleiten. Dahinter in dieser feuchten Luftmasse wird es dann teilweise wieder dichte, typisch fast herbstliche Nebelfelder geben. Temperaturen sind aber noch ziemlich hoch, 12 bis 17 Grad hier an der Müritz. Da geht es teilweise mal runter bis 10. Und der morgige Vormittag ist so eine gemischte Lage mit Nebelfeldern, Wolkenfeldern, einzelnen Schauern, aber eben auch Sonnenschein. Und nachmittags geht das Gewühle wieder los in der Atmosphäre. Schauer, Gewitter, Sonnenschein. Wenn man Glück hat, ziehen alle Schauer, alle Gewitter an einem vorbei und man erlebt einen trockenen Tag. Die besten Chancen dafür gibt's hier an der Ostsee. Die Temperaturen erreichen dann 20 bis 25 Grad und der Wind dreht sich um das Tief drumherum, was hier im Norden Deutschlands liegt. Windstärke 2 bis 3, in Gewittern ist er mal böig. Zum Schluss gucken wir jetzt noch auf den Sonntag, wo dann aus Nordwesten trockenere Luft kommt. Nach Südosten zieht der Regen weiter. Montag im Osten wechselhaft, im Westen etwas besser bei bis zu 17 Grad. Also die schwüle Sommerwärme, Thomas, die verabschiedet sich nun erstmal nachhaltig aus unseren Gefilden.
Na, dann lassen wir sie doch einfach mal gehen. Sven, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Die nächste Tagesschau meldet sich gegen 1.10 Uhr und uns gibt es morgen wieder. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Nacht.